Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices. Mein Gast ist heute Raul Scherwitzel, Wissenschaftler und Unternehmensgründer, Deutsch-Österreicher, mit einer Schwedin verheiratet und lebt aktuell in New York City. Weitere Details aus seiner Vita jetzt in aller Kürze von meiner Kollegin Sabrina Gander.
Raul Scherwitzel ist in Wien, Brigittenau, geboren und zusammen mit zwei Schwestern aufgewachsen. Sowohl sein aus Kärnten stammender Vater als auch die französische Mutter waren Lehrer. Nach dem Abitur am Wiener Lycée ging Raul nach Zürich und studierte an der ETH Physik bis zu einem Masterabschluss. In einem Auslandsjahr an der UCSB in Kalifornien lernte er seine spätere Frau Elina kennen, die aus Schweden kommt und auch Physik studierte. Gemeinsam mit ihr ging es nach dem Abschluss nach Genf, wo Raul mit einem PhD-Diplom promovierte. Schon während seiner Arbeit als Unternehmensberater bei IBM in der Schweiz legten er und seine Frau den Grundstein für ihre Firma Natural Cycles. In deren Mittelpunkt steht eine Verhütungs-App gleichen Namens, die schon bald sowohl in der EU wie auch in den USA zugelassen wurde. Erster Firmensitz war Stockholm, wo sich die beiden Gründer 2014 niederließen und wo bis heute der größere Teil der Belegschaft von Natural Cycles arbeitet. Raul aber lebt und arbeitet seit 2018 mit seiner Frau und zwei Kindern in New York City, um den wichtigsten Markt der Welt für ihr Unternehmen zu erschließen.
Ja, lieber Raul, herzlich willkommen bei Austrian Voices, heute von München nach New York City und zurück. Danke, dass du dir die Zeit nimmst für uns und ich bin schon sehr gespannt auf vieles, denn deine Vita und das, was ich gelesen habe, klingt schon fast dramatisch spannend.
Danke, Klaus, für die Einladung und ich freue mich auch auf das Gespräch.
Ja, fangen wir gleich einmal an bei deinen Wurzeln, wie wir das meistens tun bei Austrian Voices. Du bist gebürtiger Wiener und da auch aufgewachsen in Wien, Brigittenau. Hast schon Eltern aus zwei unterschiedlichen Kulturkreisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Papa aus Österreich, Mutter aus Frankreich. Hattest du dadurch auch schon wahrscheinlich früh sehr viel Beziehung zu Frankreich und zur französischen Kultur, nehme ich an, oder? Über deine Mutter und Verwandte und Familie.
Ich glaube, das auf jeden Fall. Wir gingen immer, haben die Großeltern in Kärnten besucht, die Großeltern in Frankreich besucht jeden Sommer. Zu Hause hat meine Mutter versucht, immer mit mir Französisch zu reden und mein Vater dann halb Deutsch. Und so bin ich zweisprachig aufgewachsen. Und wir haben versucht, das Beste von den beiden Ländern in unser Leben einzubringen. Die französische Schule, glaube ich, war natürlich sehr gut uns, weiß nicht, ob indoktrinieren das beste Wort ist, aber Frankreich sehr viel Werbung für Frankreich zu machen. Da hat die französische Schule schon sehr viel gemacht. Aber es war generell ein sehr internationales Umfeld. Es gab viele Leute von verschiedenen Ländern, die entweder Diplomatenkinder, die alle 4 Jahre weiterziehen und deswegen immer im gleichen Schulsystem bleiben wollten, aber auch es gab auch österreichische Familien, die ihren Kindern eine gute Erziehung geben wollten und so gab es immer Leute von vielen anderen Ländern. Und ein internationales Umfeld.
Okay, aber man kriegt dann schon so eine gewisse Internationalität wahrscheinlich mit auf den Weg, nicht?
Ja, ich meine, absolut. Was mich überrascht hat, natürlich gab es viele, die in Österreich studiert haben, aber unter meinem Freundeskreis, da haben alle nach der französischen Schule gedacht, okay, wo gehen wir jetzt hin, außerhalb? Da sind viele nach in verschiedene Universitäten gegangen und das war schon ein bisschen... Das hat die Schule schon klar gemacht, dass Österreich natürlich auch ein tolles Land ist, um eine Karriere zu bauen, aber dass man auch, dass die Welt groß ist und dass man sie sich zumindest anschauen sollte. Ich glaube, das war eines der Sachen, die ich sehr geschätzt habe. Es war ein interessantes Umfeld.
Aber ich sage mal, die absolute Mehrheit der Studenten, auch die im Ausland interessiert sind, beginnen ja trotzdem meistens in Österreich und gehen dann entweder für ein Semester, Jahr oder dann später ins Ausland. Du hast gleich in der Schweiz begonnen. Warum Schweiz? Weil Uni so interessant und kompetent?
Also es war billig und gut.
Billig, Schweiz, billig, okay.
Die ETH war billig. Sie, glaube ich, kostet 1.000 Euro im Semester. Oder damals war es vielleicht 800. Also es war im Vergleich zu britischen Schulen war sehr günstig.
Okay.
Ja, das Leben in der Schweiz ist nicht billig, aber man schafft es trotzdem. Man kann es trotzdem schaffen. Also die amerikanischen Schulen waren außerhalb unseres Budgets. Die britische Schulen waren auch außerhalb von dem Budget. Also das war ja und dann weil wenn man die dann vom Ranking rausnimmt, dann kommt eigentlich die ETH als Nummer 1 raus. Und das war eine sehr gute Universität. Und wie gesagt, im Vergleich zu anderen Universitäten von dem Kaliber eigentlich sehr günstig.
Und österreichische Uni ist gar keine in Frage gekommen für dich? Ich meine, so schlechte Leumund haben ja die technischen Unis in Österreich auch nicht.
Nein, ich bin jetzt vor allem, wo ich aus Österreich weggezogen bin, habe ich dann erst gemerkt, dass eigentlich die Qualität sehr gut ist. Sehr zugänglich, jeder kann studieren und jeder kann ein gutes Studium machen und dann auch hervorragende Karrierechancen haben. Österreich hat gerade vor kurzem den Nobelpreis in der Physik bekommen. Die Qualität ist sehr gut. Ich glaube, bei mir war es vor allem durchs Umfeld zu Hause. Meine Mutter war Französin, mein Vater war halb Österreicher und die Schule war halb sehr international ausgerichtet. Und ich war gut in der Schule. Da hat man mir schon gesagt, versuch was anderes. Und ich hatte auch immer ein bisschen den Drang, die Welt außerhalb von Österreich kennenzulernen. Und das war sicher von meiner Kindheit ist es gekommen. Und das war dann der Grund, dass ich losgegangen bin.
Jetzt könnte man ein bisschen böse sagen, die Schweiz ist ja nicht so das exotische Ausland, wo es einen aus diesem Grund in die Ferne zieht sozusagen. Aber
ja, ich wurde auch aufgenommen, weil die französische Schule hat uns mehr oder weniger gezwungen, sich für französische Unis zu bewerben. Dann habe ich mich ich glaube, das war auf Tahiti beworben oder auf Nouvelle-Kaledonie, okay, irgendwo im Südpazifik. Ich wurde dort aufgenommen. Aber ich war auch etwas, was ich aus meiner Kindheit mitbekommen habe. Also das war, ich finde, meine Eltern haben alles richtig gemacht, wie sie ihr Leben geführt haben. Aber was mir gefehlt hat, was ich in der französischen Schule gesehen habe, war einfach der Karriereerfolg, das dann mit und Geld, das war ein bisschen eine Treibkraft für mich. Und ich wusste immer, dass die beste Chance für mich war, wenn ich eine gute Ausbildung mache. Und dann habe ich einfach auf das optimiert und dann weniger auf Destination. Und das war für mich eigentlich immer wichtig, dass ich es schaffe, und deswegen fand ich die ETH eigentlich eine sehr rationelle Entscheidung.
Deine Eltern sind, glaube ich, beide Lehrer, gell?
Beide waren Lehrer. Mein Vater war in einer österreichischen Schule und meine Mutter war in der amerikanischen Schule war sie eine Lehrerin. Und das hat mich sehr geprägt. Wir waren in Brigittenau, was auch ein Viertel, das war eigentlich ein gutes Beispiel, wie Österreich die Immigration meiner Meinung nach eigentlich relativ gut gemacht hat im Vergleich zu anderen Ländern. Da waren Beamte mit Serben und Türken alle zusammen. Im gleichen Viertel haben wir die Parks geteilt und miteinander gespielt und bei den Fußballclubs war das so. Und das fand ich von Wien sehr, sehr schön, dass das möglich war. Dann haben sie natürlich viel von ihrem Geld investiert in die Schule. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar, weil das hat mir wirklich den Horizont geöffnet. Die Leute, meine Freunde in der französischen Schule war eigentlich ein Riesenkontrast. Da war viel Geld. Es war ein bisschen noch versnobbt, kann man sagen. Aber natürlich auch gute Menschen und die haben mir gezeigt, dass wenn man so Unternehmertum hat, die haben mich zum Unternehmertum geöffnet. Die Eltern, die einfach größere Häuser hatten und auf Ferien geflogen sind, im Flugzeug geflogen sind. Die waren oft Unternehmer und das hat mir ein bisschen, so habe ich begonnen, die Welt ein bisschen zu verstehen. Und dann habe ich versucht, beides zu kombinieren und das war für mich schon sehr, sehr wichtig, in den 20ern, in meinen 20ern vor allem, dass ich diese Möglichkeit nicht verpasse und dass ich ein gutes Studium hinlege und dann eine gute Arbeit finde, um dann meine Karriere weiter aufzubauen.
Hast du da schon an Selbstständigkeit und Unternehmen und Firma gedacht?
Ja, das war schon immer etwas. Ich wollte immer, aber ich wollte es, es ging nicht nur um Geld zu machen. Ich wollte es auch in einer Art und Möglichkeit, eine Art machen, wo es nützlich ist für die Welt. Also das war ein bisschen so beides. Ich kann mich erinnern, als die Tamagotchis rausgekommen sind. Da war ich, weiß nicht, in 12, 13 Jahren und da habe ich mir gedacht, wow, die Person, die das erfunden hat, der muss es finanziell sehr, sehr gut gehen. Aber ich habe mir auch gedacht, wäre ich sehr stolz drauf, dass ich das nächste Tamagotchi erfinde. Das hat mich dann weniger interessiert. Ich war immer, die Physik, die Mathematik hat mich interessiert und halb Sachen zu erfinden, die wirklich, die nützlich sind für die Welt. Das war für mich wichtig und deswegen bin ich auch in die Physik gegangen, weil ich, es war weniger, weil ich komplett verliebt war in die Physik und das Fundamentale verstehen wollte. Es war mehr, dass ich eine Chance haben wollte, etwas zu erfinden, was man dann verwenden konnte für, um die Welt ein bisschen besser oder effizienter zu machen. Und das Ziel hatte ich eigentlich schon immer. Und das habe ich eigentlich systematisch schon verfolgt. Ich wusste, dass ich, wenn ich in eine gute Uni will, muss ich gute Noten haben. Und dann habe ich immer gewissenhaft gelernt. Ein bisschen Talent hatte ich auch, aber es war hauptsächlich viel Arbeit. Und das habe ich dann durchgezogen. Als ich an die ETH zum Beispiel gegangen bin, wusste ich, dass das erste Jahr sehr, sehr brutal ist. Da werden 60 bis 70% der Schüler werden aussortiert und müssen dann die ETH verlassen. Und ich wusste, das Einzige, was ich machen kann, ist halt den ganzen Sommer durchzustudieren, weil die ETH ist eigentlich ziemlich hart in der Hinsicht, dass das Examen erst im September stattfindet. Das heißt, den ganzen Sommer hat man die Wahl, entweder zu Urlaub zu machen oder zu studieren. Und ich bin dann halt nach Wien zurückgegangen, in der WU-Bibliothek gesessen jeden Tag und habe jeden Tag studiert, weil ich mir gedacht, zumindest habe ich dann alles probiert und kann mich dann nicht beklagen, dass es wegen an was anderes lag. Und das war ja so diesen Drang, der war schon immer da und das war auch schon immer mein Ziel, dass ich dann im Endeffekt ein Unternehmen starte, was ich persönlich nützlich finde. Ich weiß, das ist alles sehr subjektiv. Ja. Aber für mich war das waren zwei Elemente, die wichtig waren. Ja.
Bevor wir zu dem kommen, zu dem Unternehmen, das du dann auch sehr bald gestartet hast, noch ganz kurz zu deiner Zeit in Genf. Du hast dich ja offensichtlich entschlossen, dann auch die noch höhere Bildung mit dem PhD in der Schweiz auch noch zu machen. Da wäre es ja spätestens auch durchaus nahegelegen oder überlegenswert wahrscheinlich gewesen, auch das Land noch einmal zu wechseln an der Stelle, wo es ja dann um Positionen geht, die auch zum Teil bezahlt sind wahrscheinlich, beziehungsweise wo man sich ja akademisch schon in höhere Sphären begibt. Aber auch da bist du in der Schweiz geblieben, aus fachlichen Gründen oder anderen?
Ja, du hast absolut recht. In meinem Kopf war das klar, dass ich an der ETH studiere und dann doktoriere an einer amerikanischen Uni, MIT, Harvard, so hoch wie es halt nur geht. Aber ich habe ein Austauschjahr gemacht, als ich an der ETH war in Amerika, in Kalifornien. Und da habe ich dann meine zukünftige Frau getroffen. Und sie war auch Teilchenphysikerin. Also sie wollte dann am CERN forschen. Und das ist in Genf. Und dann ist sie halt dorthin gegangen. Ich hatte noch ein Jahr an der ETH zu absolvieren. Da haben wir so Long Distance gemacht für ein Jahr. Dann war das schon eine starke, schwierige Entscheidung, ehrlich gesagt, weil ich habe mir, das war das erste Mal, wo ich mir überlege, setze ich meine Karriere auf, gibt es ein Risiko dafür meine Karriere, wenn ich mich jetzt in Genf studiere, das vielleicht ein wenig starken Klang hat, es ist weniger renommiert als die ETH, es ist weniger renommiert als MIT oder Harvard oder Stanford. Auch fürs Unternehmertum später dann habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich besser in Amerika. Das war schon sehr viel Soul-Searching. Im Endeffekt war das ein bisschen mein Hubris oder ein bisschen Arroganz, kann man das nennen, oder Selbstvertrauen, dass ich mir gedacht habe, wenn ich wirklich so gut bin, wie ich denke, dann werde ich es auch überall schaffen. Das habe ich mir ein bisschen so gedacht. Dann habe ich gedacht, dann dann arbeite ich einfach zweimal so hart und dann schaffe ich es auch aus Genf. Das habe ich mir ein bisschen gesagt und dann habe ich eben habe ich mich entschieden, dann halt nach Genf zu ziehen, mit meiner zukünftigen Frau und Freundin zusammenzuziehen. Und das war natürlich im Retrospektive die richtige Entscheidung. Ich bin sehr froh über diese Zeit. Man hat sehr, sehr viel gelernt. Und es ist auch Charakterbuilding.
Ja, sehr verständlich und nachvollziehbar. Außer der Tatsache, dass ich anzweifle, dass die Distanz zwischen Zürich und Genf tatsächlich Long Distance ist. Aber auch das ist Ansichtssache.
Ja. Es ist alles Ansichtssache, genau. Ja.
Du bist dann nach deinem PhD noch eine Zeit lang in der Schweiz geblieben, hast aber dann sofort eigentlich damit begonnen, ein Konstrukt zu entwickeln, das dir dieses Unternehmertum recht schnell ermöglichen sollte. Das hast du auch mit deiner Lebensgefährtin oder deiner Frau zusammen gemacht, was ja auch nicht so Alltag ist. Gibt zwar ein paar berühmte Beispiele, glaube ich, gerade auch aktuell in der Medizin. War das da schon klar, dass ihr so schnell wie möglich in diese Situation kommen wollt, das eigene Unternehmen zu haben? Oder war das ein bisschen Zufall auch? Weil du hast ja dazwischen auch nochmal als Unternehmensberater gearbeitet.
Ja, nein, es war wie schon in der Schule und dann bei der Uni und dann während meinem Doktorat. Es war immer klar, dass ich eine Firma aufmachen wollte. In meiner Forschung habe ich vieles entdeckt, das eigentlich sehr, sehr interessant war und das jetzt langsam kommt es an den Markt, aber es war zu der Zeit schon sehr, sehr weit weg. Aber ich wollte eine Firma starten. Am Ende des Doktorats waren wir verheiratet. Also meine Frau, sie war Teilchenphysikerin und sie war wirklich eigentlich, hat nie daran gedacht, eine Firma zu starten. Sie war Teilchenphysikerin, weil sie es genuin interessiert hatte, das Standardmodell der Physik. Und sie kam am CERN zu einer sehr, sehr interessanten Zeit, wo sie eben dieses Higgs-Boson gefunden haben. Und dann, nachdem sie es gefunden haben, war sie auch so ein bisschen, was jetzt? Weißt du, diese Teilchen findet man nur alle 10, 20 Jahre. Und sie fand, das war ein schöner Moment, eigentlich was Neues zu machen. Und ich habe eigentlich sehr viel an Business-Ideen gearbeitet am Ende von meinem Doktorat, während meinem Postdoc. Und dann hat sie begonnen von sich selbst aus, sie wollte die hormonelle Verhütung absetzen. Aus persönlichen Gründen. Sie war 10 Jahre, hat sie diese genommen und dann wollte sie ihrem Körper eine Pause von den Medikamenten nehmen. Und dann haben wir uns halt dann eingelesen in dieses eigentlich sehr etablierte medizinische Konzept, dass man durch Temperatur und anderen Biomarkern halt sehr gut tracken kann, ob es ein Risiko gibt, schwanger zu werden oder nicht. Das passiert nicht. Man kann nur an ein paar Tagen im Zyklus schwanger werden. Und so haben wir begonnen, eigentlich unseren eigenen Algorithmus zu entwickeln. Wir haben die Temperatur gemessen, haben sie dann in einen Excel-Sheet reingegeben und dann haben wir unseren Algorithmus so entwickelt. Ich habe dann im Internet ganz viele Temperaturcharts gefunden, die ich dann in die Maschinen raufgeladen habe. Und dann haben wir unseren Algorithmus so trainiert. Und dann hatten wir eigentlich unsere Kolleginnen haben dann mitgemacht, weil sie das interessiert waren. Und das waren auch Wissenschaftlerinnen und die waren halt in Daten. Man kann sie nicht helfen, das findet man einfach interessant. Und dann haben sie das, dann hatten wir mehr und mehr. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann habe ich mir das eigentlich überlegt, dass in der Verhütungsbereich eigentlich, dass es da etwas fehlt. Und natürlich gibt es Milliarden von Frauen auf der Welt und da haben wir gedacht, der Markt muss daher groß sein. Ich war jetzt nicht sehr sehr kommerziell begabt in der Hinsicht, aber Gott sei Dank war es groß genug, damit ich mir gedacht habe, das kann funktionieren. Und dann kam zur gleichen Zeit gab es auch dann, alles wurde eine App, iPhone kam raus, Facebook und hat sich aufs Telefon transitioniert, Spotify kam raus und dann haben wir gedacht, ja, dann packen wir das alles in eine App rein und stellen das dann Frauen zur Verfügung. Also, und dann, als ich das dann der Elina erklärt hat, warum machen wir das nicht für alle? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist etwas, was mich interessieren würde, weil sie auch nicht wusste, was sie machen wollte. Und ich war mir sicher, dass ich ein Unternehmen anfangen wollte und dann einen Co-Founder zu finden, einen Partner zu finden, ist extrem schwierig für Startups. Das ist eines der schwierigsten Sachen. Und das da waren wir eh schon. Ja. Das, und dann haben wir gedacht, dann machen wir das. Also, und,
aber alles nebenberuflich, oder? Zu dem Zeitpunkt?
Ja, wir waren halb Postdoc, halb das. Und dann für eine Zeit lang, als wir dann entschieden haben, das zu machen, habe ich dann, ich glaube, ein paar Monate, also, fast ein ganzes Jahr als Unternehmensberater bei der IBM gearbeitet. Ich habe dann im Hintergrund halt versucht, Investoren in die Firma reinzubringen. Und als wir dann einen Investor gefunden haben, haben wir beide uns dann gesagt, jetzt gehen wir 100% drauf und ziehen nach Schweden. Das war dann der, da sind wir nach Schweden gezogen.
Das heißt, ihr habt die Firma eigentlich so richtig begonnen aufzuziehen in Schweden. Wie lange wart ihr dann in Schweden und vor allem, warum geht man dann weg? Warum dann trotzdem der Wechsel?
Ja, gute Frage. Als wir die Investition von unserem ersten Investor bekommen haben, haben wir gedacht, okay, wir werden uns auf einen Markt konzentrieren. Dann haben wir so eine Marktanalyse gemacht und wo unser Produkt gut ankommen würde. Und Japan war auf Nummer 1 und Schweden war Nummer 2. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Markt Forschung super toll war, die wir gemacht haben. Aber auf jeden Fall war es Schweden Nummer 2. Meine Frau ist Schwedin. Wir kennen das Land gut. Und wir wussten auch, dass die Schweiz sehr schwierig ist, Sachen zum Konsumenten zu vermarkten, weil Schweizer haben halt 4 Sprachen. Jedes Tal ist sogar ein bisschen anders. Und sie sind auch ein bisschen generell skeptisch. Währenddem die Schweden ein bisschen mehr so offen sind für neue Sachen. Neue Sachen sind cool, sie wollen es ausprobieren. Und es ist sehr homogen. Alle Schweden sind eigentlich, es ist ein sehr, sehr homogenes Land. Es gibt ein paar Influencers, Podcasts, die alle Frauen zuhören. Und dann haben wir unseren Investor gesagt, ja, wir werden uns auf Schweden konzentrieren. Und dann hat er gesagt, ja, warum zieht ihr denn nicht nach Schweden? Und dann sind wir, haben wir gedacht, ja, wir sind ja nur 2 Leute und Stockholm ist eine schöne Stadt. Und dann sind wir hingezogen und das, glaube ich, war eine gute Entscheidung, weil in Schweden zu dem Zeitpunkt war das Ökosystem von so Digital Startups ein bisschen mehr etabliert. Es gab so Spotify, Klarna, große Firmen eigentlich, Skype wurde damals gemacht. Es gab schon ein bisschen mehr so ein Ökosystem und dann haben wir dort begonnen, die Firma aufzuziehen, haben die Investitionen, neue Investierungsrunden durchgezogen. Durch alle schwierigen Zeiten sind wir in Schweden durchgegangen, bis wir dann die Zulassung von der amerikanischen Gesundheitsbehörde bekommen haben. Und dann haben wir gedacht, jetzt ist der Fokus auf Amerika. Und wie damals, als wir in der Schweiz waren und der Fokus wird auf Schweden sein, es ist schwierig, ein Team aufzubauen, das das Land gut kennt, wenn du nicht dort bist, selber dort bist. Und dann sind wir halt nach Amerika gezogen, aus dem Grund, weil wir wussten, dass wir, wenn wir in Amerika erfolgreich sein wollen, dass wir ein Team dort aufbauen müssen, dass den Markt gut versteht. Aber wir haben, es ist so, dass wir überall, wo wir hingezogen sind, haben wir dann weiter investiert in die Hubs, die wir schon damals hatten. Also in Genf haben wir ein Team, in Stockholm ist das größte Team. Wir sind eine europäische Firma. Ich mag gern sagen, dass wir eine globale Firma sind, weil wir globale Ambitionen sind. Wir sind natürlich noch sehr westlich und natürlich die Mehrheit der Angestellten sind in Europa. Und die Kombination funktioniert sehr gut. Man hat die Leute, die man in Amerika braucht, in Amerika. Und den Rest haben wir in Europa und wir investieren sehr, sehr viel in Stockholm und in der Schweiz. Ich überlege mir auch oft, ob wir Österreich ausbauen sollen, weil eben ich finde, dass das Talent sehr gut ist in Österreich. Das technische Talent in Wien, auch die Nähe an östlichen Ländern, die auch sehr, sehr viel Talent haben, Bratislava und so. Das reizt mich sehr. Jetzt momentan sind wir noch nicht da, aber ich glaube, Österreich hat sehr viel Potenzial, das auch in dem Gebiet erfolgreich zu sein. Aber das war der Hauptgrund, warum wir nach Amerika gezogen sind.
Wie würdest du die Standorte vergleichen und die Möglichkeit als Standort für Wissenschaft, also das, woher ihr ja kommt und was euch der Core eures Business ist, und dann eben zum anderen als Wirtschaftsstandort beziehungsweise Standort für die Entwicklung eines Unternehmens, eines Startups?
Ja, das meine erste Reaktion ist, dass es Unterschiede gibt, Pros und Cons für jeden Standort. Aber was ich auch klarstellen möchte vom Anfang an, ist, das ist ein bisschen so ähnlich, was ich damals gesagt habe, als wenn man gut ist, schafft man es überall. Und vielleicht gibt es da Grenzen zu dem Statement, aber zumindest Europa und USA. Und ich glaube, wenn jemand diese Treibkraft hat und den Willen, dann kann man ein tolles Unternehmen aus jedem Land wirklich, also ob es Österreich, Schweiz ist, Kroatien, Schweden, USA, geht's überall. Das ist ein bisschen, das muss man sich schon, damit man sich nicht so, das, weil es ist wirklich, es liegt vor allem an den Gründern und dann an die Mannschaft, die man zusammenbringt. Alle Länder haben Stärken und Nachteile und ich glaube nicht, dass es eins wirklich so ist, dass es wirklich schwierig ist. Natürlich Venezuela und Afghanistan kann ich nicht drüber reden, aber für westliche Länder wie Österreich und Schweden und Amerika, das ist auf jeden Fall so. Ich glaube, Schweden hat ein paar Stärken in der Hinsicht, dass administrativ, es ist sehr, sehr einfach. Es ist eine dadurch, dass die Bevölkerung für sehr lang sehr homogen war, ist die Kommunikation ziemlich einfach. Es gibt ein hohes Vertrauen in die Regierung und sie haben auch, sie streben immer Effizienz an. Manchmal ist es vielleicht nicht super, aber es ist effizient und einfach und günstig und so die ganze Firma starten und Administration rundherum, Steuern zahlen und das ist einfach. Es ist ein effizientes Beamtentum. Das war in der Schweiz, das Beamtentum funktioniert auch sehr gut dort, die Administration auch, aber es ist komplizierter, teurer. Also das ist zum Beispiel ein Unterschied. In der Schweiz im Prinzip ist sehr ähnlich wie Österreich, aber wenn man sich anschaut, die machen ein paar Sachen ganz anders, wie zum Beispiel, wenn man sieht, wie die Erfinder oder die Innovators, wo sie hinziehen. Na, USA ist natürlich Nummer eins bei Weitem, dann kommt die Schweiz, als zweite, dann kommt Singapur und dann kann auch ein paar anderen Ländern und aus Deutschland, Frankreich ziehen, gibt es mehr so einen Exodus von Erfindern und so. Und dann müsste man sich schon ein bisschen anschauen, warum das so ist in der Schweiz, weißt du? Und ich glaube, es gibt dann schon, ich glaube auch wie, es klingt ein bisschen banal, aber ich glaube, dass sie das wirklich, die incentivieren, steuerlich Gründer in die Schweiz zu kommen, weil es ist einfach, man hat 0% Kapitalsteuer und wenn man dann seine Firma verkauft, dann zahlt man eben keine Steuer. Das ist, ich weiß nicht, ob ich recht habe damit, aber ich glaube, das muss einer der Gründe sein, weil ich verstehe nicht, warum sonst Leute in die Schweiz ziehen, Erfinder und nicht nach Österreich, wenn die Länder sehr ähnlich sind eigentlich oder nach Schweden.
Eine Frage, die mir gerade so in den Sinn kommt: Glaubst du auch, dass diese skandinavischen EU-Länder, also Schweden, Finnland und speziell Dänemark, viel mehr EU-Nähe haben in vielerlei Hinsicht als Österreich zum Beispiel, also mehr Bewusstsein für die EU als Markt, als Identität?
Naja, sie haben nicht den Euro akzeptiert, das spricht dagegen. Sie haben ihre dänischen Kronen, schwedischen Kronen. Generell würde ich sagen, sind schon sehr EU-freundlich. Es gibt dann natürlich ähnliche Parteien wie in Österreich und eine ähnliche Gruppe, die größer und größer wird in Schweden, die ja EU-skeptisch ist. Das finde ich als Unternehmer natürlich, ich verstehe es nicht. Aber also ich würde sagen, was ich gemerkt habe als Unternehmer, ist, dass die EU extrem viel auch den Unternehmern hilft. Also dass es einfach einfach ist, die Mehrwertsteuern überall zu zahlen. Man hat eine Zulassung für den ganzen europäischen Raum für unser Produkt. Wenn wir da in jedes Land reingehen müssten, separat, und jedes Land, das würde einfach, es würde schaden, glaube ich. Also es gibt schon viele Gründe, warum generell der Freundeskreis und meine Peers, ich merke nicht viel von der EU-Skeptik, auch nicht in Österreich. Aber ich weiß, dass sie da ist, natürlich. Also ich sehe die Medien, ich weiß, im Generellen würde ich sagen, Schweden ist ähnlich zu Europa, zu Österreich in der Hinsicht. Schweden ist auch ähnlich in der Hinsicht, wenn du hast über die akademische Stärke gefragt, würde ich sagen, ist ähnlich. Ich glaube, Österreich hat gute Unis, gute Forschung, gutes Talent. Ich glaube, die Schweiz hat ein bisschen mehr. Eben, weil ich weiß nicht warum, ich glaube, es sind die Steuern. Das ist so einfach wie das, glaube ich. Und dann die USA natürlich hat fantastische Stärken und dann haben sie ganz, ganz, ganz komische Sachen, die wir als Europa wirklich Schwierigkeiten haben zu
verstehen. Lass uns da mal dabei bleiben. Das würde mich jetzt wirklich noch interessieren. Jetzt bist du ja auch, lebst du schon 5 Jahre oder so wirklich durchgehend da in den USA und in New York. Was sind denn wirklich die, also jetzt durchaus über das rein geschäftliche oder unternehmerische hinaus, was sind denn die Stärken? Was ist das, was du an den USA schätzt und was sind diese unglaublichen anderen Sachen, die man dann weniger schätzt?
Ich meine, der stärkste Faktor ist, dass der Markt groß ist und einheitlich. Es ist eine, wie eine riesen EU, wo alle nur Englisch reden oder alle würden nur Deutsch reden. In der EU, dann wird es auch ein bisschen einfacher sein. Es ist ein Riesenmarkt. Die Leute in dem Markt haben auch extrem viel Geld. Das heißt, alle können viel kaufen. Und wenn man Sachen verkauft, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Die Hälfte von unserem Umsatz ist aus Amerika. Und das natürlich ist ein großer Faktor, warum sich Firmen auf Amerika konzentrieren, weil man dann durch schnell profitabel werden kann und dann dadurch dann finanzieren die Expansion in anderen Ländern und so. Das, dann natürlich gibt es auch ein enorm viel Talent. Und dann ist natürlich die Attitüde auch natürlich, das, was man oft sagt, ist es natürlich ein Part von deren DNA, von deren Kultur, dass man einfach Sachen ausprobiert, Innovation, Technologie, sie lieben Maschinen bauen oder neue Sachen zu erfinden zu verkaufen, zu konsumieren. Das ist ein bisschen anders. Das sind halt das, was natürlich für Firmen dann sehr attraktiv macht. Dann gibt es die Nachteile in dem Land natürlich sind, dass es ist ein großes Land, es ist sehr polarisiert. Ich verstehe diese ganze Gun Ownership nicht in meiner Nachbarschaft. Ich bin in einem Vorort, da ging eine ältere Frau mit ihrem Hund spazieren und sie hat eine Waffe, weil sie Angst hatte, dass ein Coyote, eine Art Wolf, ihren Hund attackiert. Und dann habe ich gesagt, da gibt es doch andere Möglichkeiten, den Wolf zu verschicken. Solche Sachen ist einfach, man versteht es nicht. Wie sie Medikamenten verschlingen, verstehe ich auch nicht. Und der Lebensstil, der relativ ungesund ist, verstehe ich auch nicht. Und die Attitüde zum Klima, es ändert sich, aber es geht immer nur durch diese Lens, dass es halt die Wirtschaft vorwärts treiben muss und dass man Sachen, neue Sachen verkaufen muss. Jetzt kaufen alle neue E-Autos und alle installieren Heatpumps. Weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt.
Wärmepumpen.
Was ich von meinen Eltern gelernt habe und was ich in Österreich schätze, ist, dass man auch ein bisschen den Lebensstil runterschraubt, ein bisschen mehr bescheiden lebt. Und das ist natürlich kann man wahrscheinlich nicht den Markt haben und das Bescheiden, weiß nicht, ob das zusammengeht, aber es ist das sind so die Sachen, die ich so ganz anders finde.
Summary, fühlt ihr euch wohl in New York?
Ja, es ist momentan ein guter Fleck für uns. Es passt zu der Stage von der Firma, wo wir gerade sind. Aber ich schließe nicht aus, dass wir dort für länger bleiben, aber auch nicht zurückkommen. Ich würde gern auch wieder nach Europa. Aber ich bin auch weiterhin in Europa sehr tätig, weil wir halt viel in Europa arbeiten und wir versuchen immer die Sommer in Europa zu verbringen und auch natürlich weiterhin die Hubs in Europa auszubauen.
Also bist du auch regelmäßig in Österreich?
Ich bin regelmäßig in Österreich, nicht so viel, wie ich gerne möchte. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich mir überlege, eine Niederlassung in Österreich zu machen. Dann habe ich einfach mehr Gründe, nach Österreich zu kommen. Manchmal versucht man, Sachen zu rationalisieren, aber dann ist es einfach eine persönliche Präferenz.
Ja, wir nähern uns ein bisschen dem Ende unseres wirklich hochinteressanten Talks. Da habe ich jetzt eine Frage, die gerade deshalb oder gerade in deiner Situation jetzt als Unternehmer in den USA scheint mir doch auch nicht unwichtig ist und vor allem die immer das Thema ist oder das ist, was unsere Hörerinnen und Hörer mit am meisten interessiert. Du lebst jetzt in den USA, du hast das Unternehmen dort, du bist aber, wenn ich richtig informiert bin, kein US-Staatsbürger, hast also, glaube ich, eine Green Card, ist das richtig?
Ja,
korrekt. Okay, bist also österreichischer Staatsbürger und hast du die französische auch über deine Mutter?
Ja.
Okay, also du bist Doppelstaatsbürger Österreich und Frankreich.
Korrekt.
Ist es für dich aktuell ein Nachteil, dass du die US-Staatsbürgerschaft nicht hast? Und wenn du sie annehmen würdest, würdest du ja zumindest die österreichische theoretisch abgeben müssen, weil das ja mit Österreich im Normalfall nicht funktioniert. Also Fragenkomplex. Wäre es wichtig für dich? B, im Zweifelsfall würdest du eine österreichische Staatsbürgerschaft für die amerikanische aufgeben? Und wie siehst du das?
Du hast gesagt, theoretisch und normalerweise, was typisch österreichisch ist. Also ich erwarte mir, dass ich es irgendwie schaffe, beide zu behalten, wenn ich die amerikanische nehmen würde. Das ist meine Erwartung. Ich habe keinen Plan. Es wird sich nicht viel ändern. Es ist natürlich, wenn ich hier länger lebe, würde ich auch gerne wählen und mitwirken können. Und das wäre schon wichtig und das wäre ein Grund dafür. Aber ich glaube, es wird sich da entscheiden lassen, ob wir dann langfristig hier bleiben oder wieder zurück nach Europa kommen. Und wir sind eigentlich, mit der Green Card gibt es da wirklich, abgesehen vom Wählen und ein paar offizielle Posten in der Politik gibt es eigentlich nicht so viele Nachteile. Und wir sind eigentlich ganz okay mit unserem Immigrationsstatus.
Ja. Okay. Dein jüngeres Kind, ich glaube, dein Sohn ist ja in den USA geboren.
Er hat sie automatisch, er hat aber auch die österreichische und die schwedische.
Okay. Ja, ich denke wirklich, wir könnten jetzt ziemlich lange noch weiterreden und viele andere Aspekte noch beleuchten, aber an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Erzählungen, Ausführungen. Ich finde es total spannend und ein sehr schönes Beispiel für einen tollen Lebensweg eines Österreichers im Ausland. Deshalb vielen Dank nochmals, Raul.
Ja.
Ja, und ich hoffe, bis bald mal.
Danke, hat mich sehr gefreut und alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die aktuelle Folge von Austrian Voices. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und freue mich wie immer über Reaktionen, Likes, Weiterempfehlungen und natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren, so Sie dies noch nicht getan haben. Für heute aber nochmals herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.